willkommen zur finalen Folge vom Better Call Saul Weekly Review Podcast. Heute wieder eigentlich drei, aber bisher nur zwei Amigos. Und zwar der Christopher.
Hallo.
Und der Erik.
Moin, moin.
Und eigentlich hatten wir vorhin noch den Andi am Start, aber irgendwie macht sein Internet zicken oder seine Kinder irgendwas mit dem Internet und meinte vorhin, er geht mal kurz hoch und ja, wird quasi vermisst. Vielleicht kommt er noch zurück später irgendwie in die Sendung dazu. Und von den anderen habe ich jeweils noch drei Audiokommentare zur Folge und zur Staffel allgemein. Und die Staffel endete ja mit einem sehr fiesen Cliffhanger. Hätte ich so nicht erwartet. Und auch sonst fand ich die Folge ja sehr spannend.
Ja, durchaus.
Ja, für mich ging es so immer so total so hin und her von wegen, ja, Chuck ist ja so ein totales Arschloch und das hat er jetzt aber überhaupt nicht verdient.
Ja. Mir ging es so ähnlich, ja.
Ja, wollen wir vorne anfangen oder wir wollen jetzt durch die Folge durchgehen?
Wir können wie sonst auch vorne anfangen. Wir hatten ja in der letzten Folge quasi war auch schon das Ende, so ein fieser Cliffhanger, dass Chuck in dem Laden da umfällt und ja nicht nur umfällt, sondern noch mit dem Kopf gegen so einen Tisch knallt und ja, Jimmy etwas nervös wurde. Und sich dann jetzt doch entschieden hat, einzugreifen. Muss jetzt gerade auch nochmal hier Netflix an den Start bringen. Jetzt.
Aber wir fangen ja woanders an. Wir fangen ja erstmal mit einer Rückblende an.
Genau.
Stimmt.
Wo wir das erste Mal Chucks Mutter sehen.
Genau.
Und Jimmys Mutter.
Die Eltern, die Mutter von Jimmy und Chuck, ja.
Die im Sterben liegt und beide sitzen am Bett der Mutter und Jimmy geht und holt Sandwiches und währenddessen wacht halt die Mutter nochmal letztes Mal auf und ruft Jimmy, Jimmy und ignoriert Chuck vollkommen.
Ja.
Und dann kommt Jimmy zurück und fragt so, ja, hat sie noch was gesagt? Und Chuck einfach so, nein.
Ja. Da war so der erste Moment, wo ich dachte, so, ja, du Arsch. es scheint ja noch nicht so lange her zu sein, also so einstelliger Jahresbereich würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Wenn man jetzt so vom Aussehen der beiden her ausgeht.
Ja.
Ja. Das ist nicht weit gefühlt vom Anfang der ersten Staffel.
Ja. Ist mir irgendwie was sie hat?
Nö, wahrscheinlich nur alt.
Ja, alt oder Krebs.
Ja, wahrscheinlich beides.
Oder beides irgendwie, ja. Auf jeden Fall wirken beide ja verhältnismäßig gefasst. Also es kam jetzt nicht irgendwie extrem überraschend oder so. Oder sagen wir mal so, sie reagieren jetzt nicht übermäßig emotional.
Ist natürlich ein fieser Trick, dass man am Anfang nur Jimmy sieht und denkt, da liegt halt Chuck.
Ja, genau.
Und dann dreht sich die Schwester um und dann sieht man, dass da auch Chuck sitzt. Aber man hätte sich auch denken können, dass von der Farbgebung her, also diese Flashbacks bei Better Call Saul sind ja immer in so einem Blauton gehalten.
Ja, genau.
Und deswegen hätte man sich schon denken können, dass das ein Flashback ist. Und ist natürlich auch wie das Staffelfinale der ersten Staffel, wo wir auch mit einem Flashback anfangen. Und es geht dann relativ schnell, dann ist ja keine wirklich lange Szene, zurück in die Zukunft, Back to the Future, wo wir dann gleich dort ansetzen, wo wir letzte Folge aufgehört haben, nämlich im Copyshop, wo Chuck sich den Kopf geschlagen hat und genau. zusammengebrochen ist. Und Jimmy trifft jetzt die Entscheidung und rennt doch, obwohl er damit seine Deckung aufgeben würde, in den Copyshop rein und gibt halt Anweisungen, weil alle so ein bisschen apathisch rumstehen.
Ja.
Wo man natürlich mal wieder sieht, dass Jimmy doch eine tiefe Verbindung zu seinem Bruder hat. Mhm. Trotz allem, was sie sich gegenseitig angetan haben.
Genau. Er hat ja sich auch in der letzten Folge schon sehr viel um ihn gekümmert. Also, ne, das hat das ja auch schon gezeigt. Aber ja, hier jetzt nochmal mehr, dass ihm das ja Leben seines Bruders dann doch wichtiger ist.
Ja.
Das finde ich aber auch so krass in der Szene, wie die einfach wirklich da alle so, wie viele sind das in dem Laden? 3 oder 4 einfach so alle rumstehen und nix machen.
Ja, die sind erst so ein bisschen überfordert. Also ich würde auch so dastehen, so, ja, was machen wir denn jetzt?
Ja, und Jimmy dann schickt die 2 Damen, die da noch da sind, raus. Und dann gibt's halt diese Szene, wo sie wo sie dann ins Krankenhaus fahren. Diese Szene, wo Chuck eingeliefert wird und man nur seinen Kopf sieht und halt sieht, wie die Notaufnahmen, Krankenschwestern und Ärzte ihn behandeln. Wo ich natürlich wieder aus meiner Erfahrung, da ich den Better Call Saul Insider Podcast höre, weiß, dass sie da versucht haben, das möglichst realistisch zu machen. Mhm. Also Vince Gilligan wollte das so ein bisschen wie Emergency Room aufziehen. Also so hektisch und irgendwie, du stirbst mir hier nicht heute weg und solche Sachen. Und dann haben sie halt jemanden gefragt, der da am Set ist und anscheinend Erfahrung mit Notaufnahmen hat. Und die entsprechende Frau meinte dann, ja, also ich kann so ziemlich ziemlich genau einschätzen, ob jemand mir jetzt hier gleich in der Notaufnahme wegstirbt oder ob der es schafft zu überleben. Und bei Chuck würde ich ganz klar von der anderen Seite des Raums sehen, dass der überlebt. Und deswegen kann man sich da auch ein bisschen entspannt an die Sache rangehen.
Mhm.
Und das ist, wenn man schon mal in der Notaufnahme war, weiß man das ja, dass wenn man da nicht gerade mit einem offenen Bruch blutend reinstürzt, auch schon mal etwas nicht zu hektisch behandelt wird oder ein paar Stunden warten muss.
Ja. Also, ja, also erstmal die Kameraperspektive die ganze Zeit ist sehr interessant. Also so, ja, er liegt zwar, aber so von ihn von oben gefilmt, so. Von oben vom Kopf herab. Und obwohl er ja eigentlich gerade weggeklappt ist, versucht er da den Ärzten zu verklickern, dass er eine Krankheit hat und die nehmen ihn nicht so wirklich ernst.
Ja, es ist natürlich auch schwierig einzuschätzen. Die kennen ihn nicht
ja.
und denken, okay, der hat sich den Kopf angeschlagen. Natürlich ist er jetzt ein bisschen verwirrt und panisch. Ich finde die Kameraperspektive auch sehr interessant. Ist natürlich eine Perspektive, wo Chucks Gesicht richtig rum auf dem Bildschirm ist. Also so, ja. dass wir in der Position von Chuck sind
ja.
und auch so ein bisschen uns in die Situation reinversetzen können. Weil es natürlich verständlich, wenn man da gerade gestürzt ist, sich Kopf angeschlagen hat und dazu noch diese Condition hat, dass man glaubt, man sei gegen Elektrizität allergisch, dann würde ich da auch so ausrasten, wie es Chuck getan hat.
Hm.
Ja, das ist ja wirklich der Full Monty, die der da abbekommt. Und dann noch mit EKG und was sie noch alles machen wollen, da würde ich auch wahrscheinlich panisch werden.
Genau. Ja, und dann gehen wir dann sofort ins Krankenzimmer oder kommt dazwischen noch die Mike-Szene?
Nee, wir gehen gleich ins Krankenzimmer quasi, ja.
Genau, wo dann natürlich Chuck weiß genau, wie der Hase läuft und weiß genau, warum Jimmy so schnell da war. Und da ist so eine Sache, die mich dann doch etwas überrascht hat, dass Ernesto dann wirklich für Jimmy eintritt. Und für ihn lügt. Das hätte ich nicht erwartet. dass das so passiert.
Ja, habe ich, hat mich auch überrascht, ja.
Ja, das hat Ernesto jetzt bei mir nochmal total in den Sympathiepunkt nach oben gebracht. Mhm. Bisher war er immer so ein bisschen, ja, er ist halt da und ist halt ganz nett, aber ja, das hat ihn nochmal ganz schön nach vorne gekickt jetzt.
Ja, und dann ist mir bei dem Nachgespräch, also als wir auf dem Gang nochmal reden, aufgefallen, warum? Weil ich glaube, die beiden kennen sich schon länger.
Ja, den Eindruck hatte ich auch.
Weil, also Jimmy hat ja im Mailroom angefangen bei HHM. Und ich nehme an, daher kennen sich Jimmy und Ernesto und sind halt so auch so ein bisschen befreundet.
Genau, weil er dann auch danach als letztes sagt, ich wünschte, ich wäre wieder im Office.
Ja. Also ich glaube, das wurde, glaube ich, nie so offen gesagt, wie die Verhältnisse zwischen Ernesto und Jimmy sind.
Ja.
Oder also er nennt ihn ja Ernie. Genau. Nur Chuck nennt ihn ja Ernesto. Aber anscheinend kennen sie sich länger.
Ja, ja. Das weißt du das erste Mal, dass man das irgendwie, ja, dass man ja mal gezeigt bekommt, in welchem Verhältnis zueinander stehen die eigentlich. Weil für ja mich waren das bisher zwei sich mehr oder weniger fremde Menschen.
Ja, genau. Und das fand ich schön, dass das ist die große Kunst von Vince Gilligan beziehungsweise von Better Call Saul, dass das nicht per Exposition gemacht wird von, hey, weißt du nicht, wir kennen uns doch schon so und so lange, sondern dass es so subtil gemacht wird. Und das ist zwar dem Zuschauer, wenn man jetzt aufmerksam zuschaut, klar wird, aber nicht so per Exposition dargelegt bekommt.
Ja, durchaus.
Ja, und wir sehen vorher wieder die Ärztin wieder, die wir auch schon aus der ersten Staffel kennen, die ja Chucks Elektroempfindlichkeit ja so mehr oder weniger ernst nimmt oder zumindest das nicht komplett ignoriert.
Naja, sie ist ja davon überzeugt, dass das ein psychologischer Faktor ist und will ja Jimmy davon überreden, dass er Chuck einliefern lässt.
Ja, ich glaube, sie war bei der Situation in der ersten Staffel auch dabei, oder?
Ja, sie hat dann,
wo sie so Experimente halber so total heimlich was Elektronisches mit reinschmuggelt und
ja, die hat
Chuck scheint davon nichts zu spüren.
Sie hat das Bett wieder angemacht.
Genau. Und Chuck hat es halt einfach nicht gemerkt.
Das quasi als Beweis, dass das ja nur eingebildet ist von ihm.
Ja. Und Jimmy gibt dann auch ihr nach, teilweise, weil er dann sagt, okay, ich mache hier Temporal Emergency Guardianship, also so eine Notverordnung, dass er quasi für Chuck einwilligen kann, dass sie ein MRT und ein CAT-Scan machen. Und dann kommt Chuck ins MRT und es läuft nicht gut.
Nee.
Aber wir kommen ja dann, ich glaube, dann nach dem MRT
erstmal nee.
Kommt ja, kommt,
sagt Chuck noch, kommt gleich auf den Trichter so, wie lange war ich denn bewusstlos und ganz zufällig warst du plötzlich da.
Ja, genau.
Ja, und dann kommt er ja direkt, da sagt er ja direkt am Anfang, wo er dann auch nie eingesprungen ist.
Genau. Und jetzt kommen wir zu der Szene, wo Mike bei seinem Waffendealer des Vertrauens eine Sniper-Rifle kauft.
Ja gut, wir sehen Mike zwar davor schon mal, aber genau, die so Szene ist ja jetzt nicht so wichtig.
Ja, so eine kurze,
er beobachtet halt irgendwie, wie Tuco und so, nee, nicht Tuco, sondern
Nacho und sein Kumpel da auf so ein Gelände fahren, ja.
Ja. Da wollten sie eigentlich, wieder hier, ich deute Insiderwissen an, da wollten sie eigentlich die Hütte nehmen, wo Crazy Eight und Hector Salamanca dann, wo Crazy Eight, wen bringt er da hin, Jesse oder Walt? Und wo man dann das erste Mal Hector Salamanca trifft, in dieser Hütte, in dem Rollstuhl.
Ja, ach da, ja.
Die wollten sie irgendwie nochmal nehmen, aber die konnten sie irgendwie nicht bekommen.
Okay.
Irgendwas war da. Ich glaube, da haben Leute
gewohnt. Ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, dass sie die Mike-Szenen außerhalb der Reihenfolge, wie sie wirklich passiert sind, erzählen. Dass das Testschießen davor ist dann beobachtet er sie halt, wie sie mit dem Geißeltypen da reinfahren und
ja.
Fährt dann hinterher und setzt dann an.
Genau, also bei der Mike-Geschichte, da sind jetzt die Zeitabstände diesmal irgendwie nochmal ein bisschen anders, ja.
Ja.
Das ist komisch.
Ja, da wird halt nochmal bei dem Zielschießen wird nochmal gezeigt, okay, hier Mike ist ein Vietnam-Veteran, er weiß anscheinend, wie man mit einer Sniper-Rifle umgeht. Und kauft er hier noch, also sein Händler will ihm dann noch irgendwie eine Box aufs, also eine Kiste Munition aufs Haus geben, also ich brauche nur die Sachen, die ich hier schon in der Waffe sind, also er hat da nichts groß mit vor, sondern will einfach nur Hector Salamanca töten.
Ja, wir sehen dann noch nach dem CRT von Chuck den Werbespot von der vorherigen Folge.
Genau, ja.
Wo Florian noch meinte, er hofft ja, dass er diesen oder was, Sting? Ich weiß gar nicht. Dass er den hofft, dass er diesen Werbespot nochmal sieht. Das wäre irgendwie schade, wenn sie den nicht zeigen würden. Und dann konnte tatsächlich und ist auch wieder die Oma dabei.
Ja.
Und Florian hat vorhin mir geschrieben, dass zumindest die Geschichte mit dem Veteran, mit dem Opa, auch in Breaking Bad kurz erwähnt wird.
Welche?
Na, mit dem
Fudge.
Genau.
Ah, okay.
Wo sie da vor dem Flugzeug sind und so.
Ja. Ist auch nur eine Geschichte, wo sich Vince Gilligan bis zum Schluss nie ganz klar sicher war, ob er den Werbespot nochmal voll zeigen wird. Okay. Also es war wahrscheinlich so eine Entscheidung, die sie dann erst beim Drehen der Folge getroffen haben.
Ja, ich find's gut. Also
ja.
Hätte ich jetzt auch doof gefunden, wenn der nicht nochmal gekommen wäre.
Ja. Und was für ein großartiger Spot.
Ja.
Und das wirkt irgendwie überhaupt nicht reingezwungen. Also ja, in so einem Warteraum ist halt immer ein Fernseher an und da kommen halt auch Werbespots und ja.
Ja.
Einfach toll gemacht.
Ja, genau.
Und man sieht auch schon die Entwicklung von dem ersten Werbespot, den er am Anfang der Staffel gemacht hat, wie es jetzt doch so langsam in Richtung Saul geht,
mit
Gimme Jimmy halt.
Was dann so ein bisschen aufgefallen ist dann der Qualitätssprung zu dem nächsten Werbespot, der war dann doch wieder, ja, so typisch unscharf, also die Qualität von dem, von Jimmys Werbespot war so ein bisschen zu hoch quasi, man sieht den Wechsel ein bisschen sehr deutlich.
Ja, zu was?
Na, da kommt, wir sehen ja noch den Anfang dann von dem nächsten Werbespot.
Was war das für überhaupt für ein komisches Gerät, was sie da angeworben haben?
Gibt's keine Ahnung, ich gucke auch gerade nochmal.
Ich habe irgendwas mit Wiesels verstanden und da ist so ein komisches rundes Ding mit Zacken dran. Fährt man damit über die Wiese und tötet Wiesel oder was? Ich weiß es nicht.
Seltsam. Naja, auf jeden Fall, dann gehen sie ja zu, ich glaube, dann kommt ja die Doktorin. Und sagt halt, ja, also sie haben nichts entdeckt im Scan, aber Chuck ist jetzt im Schockkoma. Genau, Stress-Induced Coma heißt das in der Serie. Und ja, er liegt da und
Jimmy wird echt böse. Also das hat mich erst ein bisschen überrascht. Also, dass er dann so krass reagiert, das hätte ich dann doch nicht gedacht. Aber ja, da muss ich auch Jimmy loben. Also, wie er nach dem ganzen Scheiß, dem ihn sein Bruder jetzt entgegengeworfen hat, hat immer noch sich so viel Mühe gibt und sich so kümmert und hofft einfach, dass es Chuck gut geht und ja, wie er auch angepisst ist, wenn er weiß, ja, ihr habt jetzt sein Gehirn gegrillt mit diesem blöden EKG-Gerät und ja.
Ja. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge, wann kommt die Szene mit die Sniper-Szene, also die Finale?
Die kommt, glaube ich, zum Schluss, oder?
Da, nee, die letzte ist ja nicht die. Nee,
da ist Chuck auf alle Fälle schon wieder. Nee, die kommt später.
Da ist Chuck auf alle Fälle schon wieder im Haus.
Da kommt noch vorher was. Muss ich gerade mal gucken. Wir waren jetzt genau. Danach kommt dann erstmal wieder die, wie gesagt, die Szene, die wir schon angesprochen hatten, mit Mike und dem Waffenhändler und den Schießtest da. Wo man dann auch wieder merkt, okay, so ein bisschen Übung quasi, ist Mike auch wieder voll in seinem Ding drin und ja, hat definitiv Ahnung, wie du schon gesagt hast. Und dann sind wir wieder bei Chuck im Krankenhaus. Jimmy sitzt ihm das eingeschlafen, hat Zeitung übers Gesicht. Die dann irgendwie wach, als Chuck was zu trinken haben will. Jimmy stürzt ins Bad, macht noch versehentlich kurz das Licht an. Und Chuck gleich so, beschwert sich wieder.
Und in der Szene, wo wir Chuck da liegen sehen, also wo er so da liegt wie so eine, ja, wie so ein Koma-Patient schon fast. Da habe ich mich wirklich so ein bisschen auch, also kann ich das jetzt denken, gedacht, weil ich so ein bisschen gedacht habe, naja, es wäre eigentlich das Beste für alle Beteiligten, wenn er jetzt einfach so bleiben würde.
Ja, ich habe auch überlegt, so bleibt er jetzt irgendwie Koma-Patient oder was passiert? Und ja, wo die Ärztin hat ja auch gesagt, so, ja, das gibt sich wieder, wird schon wieder normal, es dauert jetzt halt nur so ein bisschen. Ja. Wir wissen halt immer noch nicht, ist das jetzt tatsächlich irgendwie eine Krankheit oder irgendwie Einbildung und Trotz von ihm irgendwie und seine Sturheit.
Ja.
Wobei das ja, ich weiß halt wirklich nicht. Ich weiß halt nicht, ob er nicht da schon angefangen hat, diesen Plan zu schmieden, den er dann am Schluss ausführt.
Ach so, ja, stimmt. Ja, das könnte sein.
Ich habe es in der Situation und jetzt auch beim zweiten Mal schauen eher noch so interpretiert, dass es quasi so eine Art ja, Selbstschutzreflex vom Gehirn ist. Auch wenn da nichts wirklich dran ist an der Krankheit. Trotzdem kann man sich dann ja so reinsteigern und dann sagt das Gehirn halt irgendwann, okay, ich gehe jetzt erstmal in den Notstrommodus und komme dann wieder zurück, wenn es halbwegs sicher aussieht.
Ja, aber ich glaube, als er dann aufwacht und dieses Gespräch mit Jimmy hat, wo es ihm geht, ja, du lässt mich jetzt hier anliefern und Jimmy sagt, nein, also ich habe jetzt hier meine Guardianship wieder abgegeben, wo man ja denken könnte, also sie vertragen sich jetzt wieder so ein bisschen und Jimmy zeigt auch so ein bisschen, dass er auf Chucks Seite ist, dass er da angefangen hat, diesen Plan zu schmieden, den er dann am Schluss ausführt. Ich glaube schon, dass es da angefangen hat oder auch schon davor, dass er hier versucht, ihn auszutricksen. Und das ist ja auch das Interessante, was da dann diese ganze Geschichte so interessant macht, weil Jimmy ist offensichtlich der beste Conman oder der beste Betrüger in dieser ganzen Serie und der Einzige, der ihn selber betrügen kann, ist sein eigener Bruder.
Ja, genau.
Weil sonst ist halt niemand so findig und es zeigt auch, dass Chuck die Veranlagung dazu hat, Leute zu connen.
Ja, also ich glaube zumindest in der Situation danach, wo er wieder wach wird, spätestens da merkt Chuck, okay, also ich scheine offenbar seine wunde Stelle zu sein, also das kann ich ausnutzen für mich selbst.
Ja. Ja, er hat ihn wieder nach Hause gebracht und Chuck sagt, nö, ist alles gut, mir geht's prima und ja. Zieht da schon seine Show ab, wie man dann später feststellt. Und rennt irgendwie noch wie dann so einer ganz komischen Szene kurz mit dieser Rettungsdecke nach draußen, mit dieser merkwürdigen Lampe und dann in die die Garage rein.
Das macht ja eigentlich und das ist ja auch interessant, weil da lagern die ganzen Elektrogeräte, die früher in Chucks Haus waren.
Ja.
Und man sieht halt auf der einen Seite, warum hat das nicht weggeworfen? Also anscheinend glaubt er hier noch an eine Besserung oder will sich halt nicht von seinen Elektrogeräten trennen.
Also offensichtlich halt auch nur gegen fließenden Strom irgendwie reagierend. Also halt nur gegen eingeschaltete Geräte. Und da steht jetzt eine ganze Batteriegeräte, die ja zwar nicht an sind, aber auch ein alter Mac übrigens, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, aber haben ja keinen Strom.
Aber alle keinen Strom, ja, okay.
Ja. Habt ihr dann gleich erkannt, was er da rausholt? Weil komischerweise, man sieht es ja nicht, aber ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund schon gedacht, das könnte irgendwie ein Aufnahmegerät sein. Weil es von der Form so also so quadratisch und ich hatte halt so unterbewusst gedacht, das ist irgendwie so ein Aufnahmegerät. Und dann habe ich mich halt am Schluss in der letzten Szene gefragt, was er jetzt rausgeholt hat. Hat er da irgendwie jetzt Duct Tape geholt oder solche Planen, war lang in der Garage?
Ja, ich habe gerade nochmal geguckt und das kennt man irgendwie nicht. Also man kennt irgendwie so einen Gegenstand und da ist irgendwas drum gewickelt, aber ja. Nee, hatte ich jetzt nicht...
Ich habe es auch nicht erkannt, aber ich habe es irgendwie komischerweise schon in dem Moment gedacht, dass das irgendwie aussieht wie ein Aufnahmegerät. Ich weiß auch nicht warum. Habe es dann aber wieder tatsächlich vergessen und habe mich dann in der finalen Szene dann ganz nett gefragt, was er jetzt aus der Garage geholt hat.
Danach sind wir erstmal wieder
aber
bei.
Dass die ausgeschalteten Mike. Elektrogeräte für ihn keine Probleme sind, ist eigentlich für mich klar, weil. Ja, es ist ja kein fließender Strom. Ich denke mal, das Problem für ihn mental ist halt jetzt diese elektromagnetischen Felder, die da entstehen.
Ja, aber direkt anfassen geht auch nicht, weil er mit so einer Kochzange aus Holz irgendwie, Grillzange aus Holz da drin rumwühlt in der Kiste.
Ja. Ja, vielleicht ist in dem Aufnahmegerät auch einfach eine Batterie drin.
Ja, muss ja.
Und da sind wir bei Mike, der in voller Montur, also so richtig schön mit Knie- und Ellenbogenschützern ausgerüstet, durch die Wüste stapft, wieder nicht mit seinem Auto, wieder mit einem anderen Auto, als in der Folge, wo er den Eis-LKW überfallen hat. Und stopft da durch die Wüste und legt sich auf die Lauer und beobachtet die Tuco, die Familie Salamanca, wie sie da den armen LKW-Fahrer umnieten. Also Hector, Tuco ist glaube ich auch da, oder? Nee, Tuco ist nicht dabei. Aber Nacho.
Ja, Nacho, Hector. Nacho,
sein Kumpel.
Die Cousins.
Genau, und die Cousins halt, die den Typen dann erschießen. Und ich habe halt überlegt, so, was macht Mike da jetzt? Will er tatsächlich Hector erschießen? Sehen wir jetzt, wie es dazu kam, dass er im Rollstuhl sitzt? Keine Ahnung.
Das habe ich auch kurz gedacht.
Ja, das habe ich auch ganz stark vermutet, dass wir hier sehen, wie Hector in den Rollstuhl kommt. Aber also ich habe das wirklich, wirklich gedacht, dass das jetzt so passiert.
Wofür habe ich da mit Mike zusammen die Luft angehalten vor Spannung? Ich bin gespannt, was passiert und auch irgendwie damit gerechnet habe, dass Mike natürlich entdeckt wird. Ansonsten hier von der Position her, also hat sowieso schon alles richtig gemacht, da das Zielfernrohr zum Deckel erst aufgemacht, also durchgeguckt hat und auch so positioniert, dass da nichts irgendwie großartig reflektieren könnte.
Und das auch gleichzeitig erstmal so zum Observieren, was überhaupt passiert.
Genau, und was scheint auch in größerer Entfernung zu sein, so dass man, ja, man sieht es, glaube ich, in der einen Szene, wenn man es weiß, dann weiß man, ja, da ist er, aber ansonsten sieht man halt nur, ja, da ist irgendwas, irgendwie so, können auch Felsen sein.
Da kann ich jetzt auch noch mal kurz mit vorgetäuschtem Insiderwissen glänzen.
Ja.
Was nämlich den Titel von Click angeht, das soll nämlich ein militärischer Begriff sein für eine Distanz von 1 Kilometer.
Ah, ja, stimmt, ja,
genau. Und das ist, wahrscheinlich ist es so, dass Mike davon so ziemlich 1 Kilometer weg ist.
Ja, könnte passen.
Könnte hinkommen, ja.
Und ich kann auch wieder mit vorgetäuschtem Insiderwissen hier glänzen, um die Liebe zum Detail von Better Call Saul nochmal hervorzuheben. Also normalerweise, wenn man solche Szenen schießt durchs Fernrohr, dann nimmt man einfach eine Kamera und klebt da irgendwie schon ein Stück Pappe davor, damit es so aussieht, als würde man durch so ein Zielfernrohr oder durch ein Fernglas schauen.
Haben sie, glaube ich, aber hier nicht gemacht, ne? So,
genau, hier haben sie wirklich das Zielfernrohr vor die Kamera geschraubt. So, das ist wirklich das original neue Zielfernrohr dieser Sniper-Rifle-Version ist.
Das merkt man, also.
Ja. Also da macht man sich, also ich meine, das ist so eine Sache, die muss man nicht machen und wird wahrscheinlich auch niemand merken, der jetzt nicht sich damit auskennt, nicht auskennt. Aber sie haben es trotzdem gemacht, damit es halt authentisch ist.
Ja.
Was sie noch nicht mal bei Breaking Bad gemacht haben. Sie meinte dann Vince Gilligan, also bei Breaking Bad haben sie immer nur, wenn es irgendwie um Ferngläser oder sowas ging, immer so ein Stück Pappe davor geklebt. Aber hier haben sie wirklich das echte Fernrohr genommen.
Tja, man kann sich halt auch ein bisschen weiterentwickeln.
Ja, ich muss ja generell sagen, also ich bin ja sehr fester Meinung, dass Better Call Saul auf dem besten Weg ist, besser als Breaking Bad zu werden.
Oh ja, auf alle Fälle. Was mir bei den Aufnahmen jetzt mit Mike aufgefallen ist, das hat sich über die Staffeln ja schon so angedeutet, aber jetzt im Finale war es wirklich sehr Breaking Bad-haft, was wir von Mike gesehen haben.
Ja.
Und das wird sich wahrscheinlich auch so noch weiterentwickeln, dass wir über die nächsten Staffeln bis zur letzten wahrscheinlich noch einen sehr hohen Wandel finden werden, dass wir dann in der letzten Staffel direkt an der Breaking Bad-Ästhetik wirklich dran sind, komplett.
Hm. Ja. Und ich denke auch, dass dieses, wie Hector Salamanca in den Rollstuhl kommt, nochmal eine Rolle spielen wird.
Ja.
Ja.
Also das haben sie jetzt nicht so umsonst angedeutet.
Die Szene endet ja quasi mit dem ersten großen Cliffhanger für die Staffel.
Genau.
Weil das wird ja nicht konsequenzenlos bleiben, dass Mike entdeckt worden ist.
Genau, also wir sehen halt, dass es sein Vorhaben nicht klappt, weil sich Nacho fast 1:1 genau vor seinen Boss stellt. Und ja, es gibt so 1-2 Situationen, wo man so denkt, so, naja, jetzt könnte er ja schießen, aber die Fenster dafür sind einfach zu klein. Also da wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn nicht trifft, viel zu hoch. Beziehungsweise eben eher Nacho trifft, den er nicht treffen will. Und ja.
Und ich glaube, dass Mike einfach auch noch nicht so weit ist, wie er da in Breaking Bad ist. Ich glaube, er hadert wirklich noch mit sich selbst, ob er das jetzt machen soll oder nicht.
Nee, ich glaube nicht. Da hat sich einfach nicht die Gelegenheit jetzt ergeben, dass er ihn hundertprozentig treffen könnte.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dass Mike da jetzt schon determiniert ist, Hector zu töten. Ja, und dann kommen wir zur finalen Szene der Staffel, nämlich erstmal sind wir in der neuen Anwaltskanzlei von Jimmy und Kim.
Ach ja, die Szene, ja.
Ja, und da sitzen halt die Kunden von offensichtlich Jimmy, also ältere Leute. Und er kommt halt mit einem älteren Herr raus und fragt so, wer will Kaffee? Und natürlich wollen alle Kaffee. Und dann geht dieser ältere Herr raus und zieht sich erstmal seine Sonnenbrille auf.
Ja.
diese mega abdichtende Sonnenbrille.
Sieht aus wie eine 3D-Brille aus dem Kino.
Ja. Und das war fast schon so ein bisschen wie eine schmale Version von so einer HTC Valve oder wie die Dinger heißen.
Ja, ja, genau. Und dann bekommt halt einen Anruf von Hamlin. Hier, wer heißt er mit Vornamen?
Howard.
Howard, genau. Da ist irgendwas mit Chuck. Falsches. Ich habe erst gedacht, Chuck hätte ihn jetzt verraten, also oder irgendwie angezeigt. Also er hält da so einen Brief in der Hand und Howard fragt, was hast du mit Chuck gemacht? Und also ich habe jetzt irgendwas anderes vermutet. Und dann geht er ja zu Chuck und sieht halt, dass er hier sich so eine Höhle gebaut hat aus Alufolie. Und sie verwickeln ins Gespräch und Jimmy gibt halt zu, dass er die Sachen ausgetauscht hat.
Genau, ich habe mich ja dann erstmal gefragt, so, woher hat er jetzt die ganze Folie da her?
Ich denke mal, die hat er sich einfach von Ernie bringen lassen.
Ja, ich nehme auch an, dass er das, also er hatte ja genug Zeit, sowas zu kaufen.
Und auch diese Erklärung so, ja, das Haus ist ja hier nur so aus dünnem Holz und so, bringt ja quasi gar nichts. Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Das fand ich irgendwie komisch dann schon. Und ja.
Beim zweiten Mal schauen habe ich dann so ein bisschen gemerkt, dass meine Interpretation von der Szene, wo Jimmy da hingeht zu der Tür und wie es denn sein könnte, ja, eigentlich offensichtlich falsch war. Weil zuerst habe ich so ein bisschen gedacht, ja, dass Chuck das halt wirklich jetzt durchzieht. Also, dass Chuck jetzt hier irgendwie, ja, zwar noch im Hinterkopf irgendwie ein bisschen das Gefühl hat, dass Jimmy das gemacht hat, dass er es aber nicht beweisen kann und deswegen hier versucht, die Brücken abzutrennen. Er sieht, dass Jimmy vor der Tür ist und deswegen dreht er halt gleich um und er kann Jimmy jetzt klopfen so oft, wie er will. Er macht nicht mehr auf und ja, aber dadurch, dass er aufmacht, hätte mir eigentlich schon aufhalten können, dass genau das ist, was er geplant hat.
Genau, ja. Also wir sehen erst, dass Chuck zugibt, dass er doch einen Fehler gemacht hat und so und aufhören will mit dem Anwalt sein, weil sein Gehirn ja offensichtlich nicht mehr richtig tickt und so und wie ihr schon gesagt habt, gesteht dann Jimmy, dass er ihn doch betrogen hat.
Ja. Und das habe ich Chuck beim ersten Mal wirklich abgenommen.
Ja, genau, das habe ich dann auch so. Ich war so ein bisschen überrascht und dachte so, okay, sieht das jetzt ein und ja.
Ja, also ich habe auch Chuck bis zum Schluss nicht durchschaut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Dass Chuck so eine Liebe zum Detail hat, war ja immer schon klar und deswegen habe ich wirklich gedacht, okay, das ist ihm jetzt wirklich an die Nieren gegangen, dass er da so einen Fehler gemacht hat und jetzt ist er halt total am Überreagieren und jetzt sucht er halt einen ersten Excuse, den er finden kann, nachdem Jimmy ausgefallen ist und das ist halt der vermaledeite Strom.
Ja.
Genau. Er sagt ja dann auch irgendwie, am Schluss sagt er dann Chuck, hier Jimmy, du weißt schon, dass du gerade ein Kapitalverbrechen zugegeben hast. Und dann sagt Jimmy, ja, ist mir egal. Und dann kommt halt auch dieser Schlusssatz, wo man dann wieder merkt, dass Jimmy dann doch immer noch Jimmy ist, wenn er dann sagt, und selbst wenn, es steht meine Aussage gegen deine Aussage.
Ja.
Also auch wiederum dieses, du kannst mir jetzt gar nichts anhaben. Und dann kommt ja die große Enthüllung. Im wahrsten Sinne des Wortes wird enthüllt, dass unter einer Folie ein Aufnahmegerät lag, was Chuck abschaltet. Wieder hier Klick. Und damit endet die Staffel.
Das ist für mich fast in einer Liga der Cliffhanger mit dem von der Hälfte von Staffel 5.
Was war da nochmal? Ach, mit dem...
Wo Hank das Buch findet.
Ja, genau, ja. Ja, der war sehr fies. Also, ich habe zwar damals im Stück geguckt, aber ja, stelle ich mir sehr fies vor, an der Stelle irgendwie eine Woche oder was warten zu müssen.
Nein, also ich habe es auch am Stück geguckt, aber mein Klassenkamerad, der das damals zur Originalzeit geguckt hat, das war halt ein Jahr dazwischen.
Oh.
Die haben ein Jahr mit Season Pause gemacht.
Ah, okay. Oh, das
war fies. Meint ihr, da wo Hank auf der Toilette sitzt und.
Ja.
Ja.
Das war bei mir auch da. Das habe ich auch quasi in Originalzeit gesehen.
Okay.
Also ich bin ja, ich habe ja, glaube ich, mit Breaking Bad, also ich habe so richtig angefangen, Breaking Bad zu schauen, zu Beginn der fünften Staffel. Habe ich dann quasi Staffel 1 bis 4 schnell aufgeholt.
Hm. Nee, da habe ich noch nicht. Ich habe erst.
Und ich glaube, dann war es gerade so, dass ich durch war, als die Midseason der fünften Staffel war. Und dann habe ich halt das halbe Jahr gewartet. Und dann war es ja wirklich Glück, dass sie ja da für die letzte Hälfte der fünften Staffel diesen Watch-Ever-Deal hatten, ja. Was ich erinnern kann. Dieser eine gute Deal, den Watch-Ever je gelandet hat.
Ja. Ich bin erst eingestiegen, als das quasi alles schon vorbei war.
Ja. Und das wirklich Doofe war, ich war ja zum Finale, das Finale habe ich ja nie, nicht direkt nach Ausstrahlung gesehen, weil ich dann bei meiner Tante in Amerika war, wo ich kein Watch-Ever schauen konnte.
Ja.
Also ich war in dem Land, wo man Breaking Bad im Fernsehen schauen konnte, aber meine Tante hat keinen Fernseher. Und ich glaube, AMC ist doch auch irgendwie so Kabel und also müsste man dazu kaufen, oder?
Ja, ich glaube ja.
Ja, und dann konnte ich leider, und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt kein VPN auf dem iPad, konnte ich leider nicht, musste ich dann warten, aber ich habe wirklich dann alles abgeblockt und habe dann, nachdem ich wieder kam, schön die letzten zwei Folgen gesehen.
Ja, in Deutschland haben sie ja nicht fürs Finale nochmal ordentlich die Werbetrommel gerührt, haben sie richtig Public Viewings veranstaltet in Waschstraßen.
Ja, und, das ist
irgendwie mit Merchandise haben so Breaking Bad Geldscheine verteilt.
Ist das jetzt nicht auch so quasi fast das gleiche mit Better Call Saul in den USA? Das ist da auch, dass Netflix das in Deutschland eher ausstrahlen darf irgendwie als in den USA oder irgendwie sowas war doch.
Ja, genau. Wie war denn das?
In den USA hat Netflix den Deal nicht bekommen,
weil das
sondern ja da hat ihn Amazon.
Genau, weil es da ja irgendwie mit AMC und so und ja, irgendwie komischer Special Deal. Genau, irgendwie beim Technik-Tagebuch hat er da noch davon geschrieben.
Ja, es ist halt sehr lustig, dass gerade in den USA Netflix den Deal nicht bekommen hat.
Und der hat irgendwie schon, er muss bis zur Landesgrenze fahren und dann da könnte er dann gucken.
Es ist wirklich sehr komisch.
Ja.
So. Wollen wir mal über Chuck reden?
Ja, also ich bin ja da immer so ein bisschen skeptisch, wenn alle so auf Chuck rumhaten, weil ich glaube, die Staffel hat sich doch sehr viel Mühe gegeben, zu zeigen, warum Chuck so eine Aversion gegen Jimmy hat.
Ja.
Aber ich finde das halt trotzdem, dass Chuck ein ziemliches Arschloch ist. Also Jimmy tut alles, wie man jetzt auch mal in der letzten Folge sieht. Und ja, und er kümmert sich auch und hat auch, ja, er versucht auch hier so ein bisschen Chuck zu zeigen, dass er nicht so ist, wie Chuck es vermutet. Also dass er sich auch um ihn kümmert und so weiter. Aber ja, Chuck scheint das alles irgendwie ziemlich, ja, nicht egal zu sein, aber er will es halt irgendwie nicht wahrnehmen.
Hm. Das, aber was wir wahrscheinlich hier vergessen, ist, also wir kennen ja Jimmy erst seit, wie viel Zeit ist jetzt in dieser Staffel vergangen? Ein halbes Jahr? Ein Jahr?
Ja, ungefähr, ja.
Und Chuck kennt halt Jimmy schon 20, 30, 40 Jahre, ich weiß nicht, wie alt die beiden sind. Und Jimmy war halt davor auch wirklich ein anderer Mensch. Wir haben ja in den Rückblicken gesehen, da war ja wirklich hier Slipping Jimmy und hat das Geschäft seines Vaters in den Ruin getrieben und damit auch indirekt seinen Vater in einen frühen Tod getrieben. Oder so sieht es auf jeden Fall Chuck. Und trotzdem ist die Zuneigung ihrer Eltern immer bei Jimmy gewesen, was ja dann am Anfang dieser Folge verdeutlicht wurde.
Ja.
Also wo die Mutter auf ihrem Todesbett Chuck vollkommen ignoriert. Und ich glaube, dadurch wurde uns doch ganz gut gezeigt, dass also dass diese Abneigung Chucks gegenüber Jimmy auf wirklich einem harten Boden steht. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, ist ja Nebensache, aber wir sehen, warum Chuck diese Abneigung hat und dass ich würde kann sagen, ich hören. Hallo.
Hallo.
Ich würde sagen, dass ich habe nicht so die Abneigung gegen Chuck. Natürlich ist er der Antagonist dieser Serie, aber ich habe jetzt nicht so diesen, dass ich sage, okay, warum macht das Chuck, sondern ich kann gut durchaus verstehen, warum Chuck so agiert, wie er es tut. Und er hat ja auch seine Prinzipien.
Ich kann schon verstehen, dass Jimmy in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, aber meine Denkweise wäre da so ein bisschen, ja gut, Menschen machen Fehler und Jimmy hat ja auch offenbar spätestens nachdem er im Knast war, etwas gelernt und wieso nicht eine zweite Chance geben und Chuck scheint aber, ja, aber nicht wirklich Chuck daran interessiert zu sein.
Aber du musst verstehen, Chuck hat ihm schon eine zweite Chance gegeben und eine dritte Chance. Und die zweite Chance war spätestens, wo er ihn zu sich holt und in seiner Firma anstellt, im Mailroom. Und jetzt ist halt so sozusagen dadurch, dass Chuck weiß und davon überzeugt ist, dass Jimmy was mit diesem Mesa Verde-Zeug zu tun hat, ist jetzt sozusagen der Faden endgültig gerissen.
Ja, aber er hat es ja selber gepusht.
Was?
Na, das mit dem Mesa Verde-Ding. Wie Jimmy es ja selber sagt. Kim hat das Ding komplett an Land geholt und Chuck will es hier einfach nicht gönnen. Chuck will hier einfach dadurch wahrscheinlich auch nochmal Jimmy in den Arsch treten, dass er hier Kim Mesa Verde wieder wegnimmt.
Ja.
Ja, aber so versteht das ja. Also Chuck glaubt ja, dass das Jimmy nur macht, um ihm zu schaden. So wie er es die ganze Zeit schon gemacht
und
hat.
Und Kim auszunutzen. Also.
Genau.
Ohne,
und ganz erst ganz am Schluss versteht er ja, dass Jimmy das alles Kim zuliebe macht. Und das hat er bis vor, also ich weiß nicht, ob er es jetzt schon verstanden hat, aber er versteht es ja einfach nicht. Er denkt, das macht alles Jimmy nur deswegen, um halt Chuck zu schaden. Und er hat ja diesen für ihn gerechten Zorn, den er da über Jimmy herniederprasseln lässt.
Ja, da ist er aber doch auch so ein bisschen unfair Richtung Jimmy, dass er jeden Versuch, den Jimmy quasi unternimmt, als Anwalt quasi selber auf saubere Füße zu kommen, ja, hier quasi sabotiert. Schon in der ersten Staffel geht das halt los mit von wegen, dass er ihm die Stelle bei HHM nicht geben will. Dann geht das weiter, dass er hier irgendwie versucht, seine Sache bei... Ne? Wo arbeitet er? Nicht bei Schweikert, sondern bei den anderen, bei...
Ich habe schon auch den Namen schon wieder vergessen. Ja, aber er verhindert das ja nur, weil er glaubt, dass Jimmy ein schlechter Anwalt ist. Und er tut es ja seinen Prinzipien zu wegen. Er kann es nicht zulassen, dass dieser Anwalt auf Menschen losgelassen wird, weil er halt weiß, dass Jimmy außerhalb des Gesetzes gerne sich mal bewegt und halt Leute betrügt. Und ich glaube, das ist nicht aus purer Bosheit heraus. Ich finde es halt immer etwas kurzsichtig, Chucks Handeln auf pure Bosheit zu begründen, sondern ich sehe, dass Chuck da wirklich auch seinen Prinzipien verfolgt und einfach auch zum Schutz der anderen Jimmy aus dem Verkehr ziehen möchte.
Ja, aber er ist schon so ein oller Sturkopf, also.
Ja, nicht wirklich Bosheit, er kommt halt aus seinem eigenen Mindset nicht raus, so wirklich, und baut dann quasi selbsterfüllende Prophezeiungen auf, indem er Jimmy wenig Spielraum lässt und Jimmy sich dann irgendwie anders behelfen muss. Er gibt ihm ja nicht mal die Chance, irgendwie mal auf dem sauberen Weg das mal durchzuspielen.
Das ist ja alles richtig, aber ich sehe halt, ich finde halt diese pure Abneigung gegenüber Chuck unangebracht. Beziehungsweise ich kann sie nicht verstehen. Weil wir haben ja gesehen, dass er schon seine Überzeugungen hat, die in seinem Mindset verständlich sind.
Ich sag mal guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Willst du auch was dazu sagen?
Ja, seid ihr schon quasi durch mit der Folgenbesprechung und seid beim Fazit? Oder wo seid ihr gerade?
Wir sind gerade durch mit der Folge sozusagen, ja.
Aha. Okay, und ihr habt jetzt über die Abneigung von Chuck und Jimmy gegenüber gesprochen.
Ja, genau, das war so unsere Finaldiskussion.
Seid ihr Einzelkinder oder habt ihr Geschwister?
Ich habe einen jüngeren Bruder. Ich bin, also ich bin der Chuck in der Familie.
Ich habe auch einen jüngeren Bruder.
Okay. Ja gut, dann ich habe auch noch eine Schwester und dann kennt man das ja vielleicht, was man manchmal auch sich über sie ärgern kann. Und ich weiß nicht, ob ihr die Szene im Krankenhaus ganz am Anfang, wo er die ganze Zeit bei der Mutter sitzt und darauf wartet, dass sie praktisch aufwacht.
Hm.
Und dann wacht sie auf und was macht sie? Sie sagt nur Jimmy, Jimmy.
Ja.
Und er, nein, hier ist Jack. Ja, und dann stirbt sie. Und ich glaube, das war so eine Szene, die darstellen sollte, dass Jimmy immer der geliebte Sohn war. Und Jack war zwar in allen Belangen überall wahrscheinlich immer besser wie Jimmy und immer toller und hat viel mehr erreicht. Trotzdem wurde er wahrscheinlich zu Hause nicht so geliebt wie Jimmy.
Ja.
Ja.
Also,
genau.
Das war so die Szene für mich, die das darstellen sollte. Und ganz am Ende sieht man es ja auch. Chuck macht da wieder nur was, um Jimmy absolut da reinzureiten. Er hätte es einfach sein lassen können. Genauso wie Jimmy gesagt hat. Ich habe gedacht, ja gut, du sagst hier, Mesa Verde habe ich verloren. Pech gehabt, ist mir ein Fehler unterlaufen. Aber nein. Ne? Und er reitet wieder da drauf rum. Und allein, dass Chuck seine Furcht vor Elektrogeräten überwindet und dann in seine Garage reingeht, die ja voll hängt mit allen möglichen Klamotten. Also er will einfach Jimmy nichts gönnen, gar nichts. Also wahrscheinlich hat er schon im Kindesalter angefangen, dass er ihm noch nicht mal das rote Matchbox-Auto gegeben hat. Keine Ahnung. Also das ist so, was ich daraus ziehe irgendwie. Und deshalb ist Chuck mir halt auch anders. total unsympathisch, weil er voll das Arsch ist.
Ich sehe das halt anders. Ich sehe halt, ich glaube nicht, dass Chucks Abneigung gegenüber Jimmy von Kindesbeinen an herrührt. Also ich glaube sogar, dass sie sich als Kinder sehr gut verstanden haben, sonst hätte Jimmy nicht diese Zuneigung zu Chuck nach allem, was er ihm angetan hat, sondern ich sehe halt einfach, dass Chuck diese Abneigung gegenüber Jimmy aufgebaut hat über diese langen Jahre, wo Jimmy einfach Slippin' Jimmy war und er halt gesehen hat, wie er die Leute betrügt und immer ihnen Schlechtes antut, während Chuck halt immer sich auf der richtigen Seite des Gesetzes sah und sich angestrengt hat, ein guter Anwalt zu werden. Und er sieht jetzt halt einfach nicht, wie Jimmy ein guter Anwalt werden kann und möchte halt auch die Bevölkerung mehr oder weniger vor Jimmy beschützen.
Meinst du nicht? Also er hat doch auch schon diese Geschichte angeführt, wo er angeblich das Geld aus der Kasse genommen hatte als Kind.
Ja genau, und das war halt auch diese Slippin', ja, das war ja, da waren sie ja mindestens schon irgendwie Teenager, da war ja Chuck schon irgendwie auf dem College oder so.
Ja, aber Jimmy war dann auch ein Kind, also...
Naja,
ja.
Teenager, nee, also.
10, 11 oder so?
Ja, genau. Älter würde ich ihn da nicht schätzen, auf keinen Fall.
Ja, aber wie gesagt, es rührt halt aus dieser jahrelangen Erfahrung mit Jimmy.
Und ja, klar.
Nicht irgendwie aus einer puren. Also, diese Abneigung gegenüber Jimmy und auch dieses, dass er ihm nichts zutraut und ihm nichts gönnen will. Ich glaube, das beruht halt auf seiner Erfahrung, die er halt sein ganzes Leben lang mit Jimmy gemacht hat. Dass alles, was Jimmy anfasst, irgendwie schlecht wird.
Ja, aber woher kommt das?
Ja, dadurch, dass er zum Beispiel das Geschäft seines Vaters ruiniert hat. Oder dass er Leute betrogen hat. Und dieser Mesa Verde-Fall ist ja nur noch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also dass er wieder in seinen Ansichten, er wurde ja hier wieder in seiner Meinung bestätigt. Und da sehe ich einfach nicht, warum er jetzt hier seine Meinung gegenüber Jimmy ändern sollte.
Ja, aber wie gesagt, da treibt er ja Jimmy wieder gewissermaßen drauf hin. Er hätte ja auch einfach sagen können, okay, Kim hat das an Land gezogen, jetzt gehen die halt mit Kim dahin zu ihr, was ja auch total legitim wäre, das Kim zu lassen. Aber nein, er muss es halt ihr unter den Fingern wieder wegschnappen.
Ja, aber er hat doch Kim schon die Wahl angeboten und sie hat sich auf die Seite von Jimmy geschlagen.
Und,
ja.
Und HHM würde auch ohne Mesa werde total gut auskommen.
Ja, aber darum geht's ja nicht.
Er hat ihr aber auch das Leben sowas von schwer gemacht bei Hamlin McGill. Sie musste rund, egal was Jimmy gemacht hat.
Das war ja aber Howard. Das war Howard. Diese letzte, dass sie in den Keller musste, das war Howards Mist.
Ja, aber nur weil Chuck das gesagt hat.
Moment. Da sagt er ja, als sie den Mesa Verde-Fall an Land gezogen haben, meinte ja Chuck auch so, ja, Kimmy ist doch jetzt bestimmt wieder in ihrem Büro. Und da sagt er, ist ja Howard so, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also dieses letzte, dass Kimmy da ins Dungeon musste, oder in die Wüste im Deutschen, das war ja Howards Intention. Also Chuck hat das natürlich nicht verhindert oder hat das irgendwie zu einer gewissen Zeit gut geheißen, aber es war ja vollkommen auf Howards Intention hinaus. Das war ja, da hat ja Chuck keine Bestrebungen darin.
Na klar, also das ist halt das Ding, dass er zuerst nichts dagegen gemacht hat. Er hat ja erst was dann dagegen gemacht, nachdem er mit Kim nochmal so in dieser Kaffeesituation geredet hat, wo er ihr das ja auch erzählt hat mit, ja, von wegen, Jimmy hat ja immer bei unserem Vater aus der Kasse geklaut und bla 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 und danach kommt sie ja erst wieder raus aus dem Ding.
Ja, aber ich sehe einfach nicht, dass der, also Chuck hat Kimmy nicht so schlecht behandelt wie Howard.
Ja, da komme ich schon nicht weiter. Und ich habe noch Audiokommentare.
Ja, dann spiel die mal ein.
Und zwar kommt die erst der von dem Daniel bzw.
Häffchen Heinz.
Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Daniel, auch bekannt als Käffchen Heinz. Der Max Snyder hat mich gebeten, einen kleinen Review für die aktuelle Staffel von Better Call Saul und die letzte Folge von Better Call Saul zu geben. Und das mache ich mal kurz. Ich werde erstmal anfangen, mich auf die letzte Folge zu beziehen. Ich muss sagen, es war nicht eine meiner Lieblingsfolgen, aber es war doch eine sehr schöne Folge. Am Anfang der Folge hatte ich mit Chuck, also Jimmys Bruder, so ein bisschen Mitleid, weil er im Krankenhaus ist und die ganze Behandlung ist und da dieser elektromagnetische Strahlung ausgesetzt ist, die sich ja einbildet, dass er dazu eine Krankheit hat und das fand ich sehr traurig. Gleichzeitig dachte ich mir, okay, damit wäre auch das Ende von Chuck bewiesen, weil er im Krankenhaus vermutlich sterben wird und somit in der nächsten Staffel nicht mehr vorkommen wird, was sich ja natürlich hinterher als nicht der Fall herausgestellt hat. Gleichzeitig fand ich die Stelle mit Mike in der Wüste etwas unverständlich, was genau da passiert ist. Und hingegen am Ende der Staffel fand ich es wiederum sehr lustig, wo Jimmy zu Chuck geht und Chuck sagt, dass er aufhören möchte zu arbeiten, weil er davon ausgeht, dass durch die Strahlung sein Gehirn kaputt gegangen ist und er deswegen diesen Fehler gemacht hat mit den Nummern vertauschen. Daraufhin merkt man wiederum, dass Jimmy doch sich sehr stark um Chuck kümmert und ihm halt doch gesteht, dass er Chuck beschissen hat mit den beiden Nummern und dass Chuck halt doch noch keine Probleme mit seinem Gehirn hat. Also schön fand ich dann aber auch, dass er sagt, dass es eigentlich nur um diesen einen Fall geht und dass er das getan hat, um für Kim diesen Fall, den sie ja nun damals noch für HHM an Land gezogen hat, zu übernehmen in ihrer eigenen neuen Kanzlei. Und dass Chuck das doch verstehen soll. Darüber fand ich aber sehr schön, dass Chuck halt doch schon ziemlich sicher war, dass Jimmy es doch gemacht hat. Und halt unter diesen Alufolie-Sachen, die er ja über eine Wohnung verteilt hat, ein Tonbandgerät aufgestellt hat, beziehungsweise so eine Art Kassettenrekorder, und ganz genau aufgenommen hat, was Jimmy ihm sagt. Und somit halt vermutlich in der dritten Staffel Jimmy deswegen nochmal ranbekommen will. Aber ich mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich passieren wird, dass Chuck halt vielleicht doch sagt, okay, er ist sein Bruder, und deswegen quasi so Mitleid mit ihm hat oder sagt, okay, es ist kein Problem für ihn, dass er den Fall verloren hat. Wir werden sehen, was in der dritten Staffel natürlich passieren wird. Deswegen ist natürlich auch davon auszugehen, dass Chuck in der dritten Staffel, die ja nun auch kommen wird, worauf ich mich auch schon sehr freue, wieder eine Rolle spielen wird. Vermutlich erst in der dritten Staffel dennoch weg sein wird. Weil wir wissen ja, dass Jimmy irgendwann den Kontakt zu Chuck abbrechen wird, beziehungsweise dass Chuck irgendwann nicht mehr vorkommen wird. Insgesamt fand ich die Staffel Better Call Saul sehr gut. Ich hatte mit der ersten Staffel ja so meine Probleme, weil ich sie sehr langsam erzählt fand und irgendwie sogar ein Stück weit langweilig fand. Die zweite Staffel war ganz anders. Es war eine sehr schöne Staffel. Es war sehr lustig. Sie war spannend erzählt. Und ich freue mich wirklich, wirklich auf die nächste, dritte Staffel von Better Call Saul. Hoffe nun natürlich auch, dass irgendwann Jimmy sich umbenennt in Saul und eventuell auch stärkere Anspielungen zu Breaking Bad da stehen. Dazu möchte ich noch eins richtig stellen. Der Max Snyder hatte vor einer Weile gesagt, dass ich Breaking Bad nicht gesehen habe. Das stimmt nicht ganz. Ich habe Breaking Bad gesehen. Allerdings spiele ich aktuell mit dem Gedanken, ein weiteres Mal Breaking Bad zu sehen, weil ich diese Serie unglaublich gut gemacht fand und sie einfach gerne nochmal gucken möchte, um nochmal jedes Detail, was ich nicht verstanden habe, zu verstehen. Außerdem fahre ich momentan nicht genug auf Netflix zu gucken und brauche wieder etwas Sehstoff. Ich glaube, das war's soweit. Dann wünsche ich euch noch ein fröhliches weiteres Zuhören und schönen Tag noch.
Ja. Das war doch auch mal eine schöne Meinung.
Kann ich dazu noch was sagen?
Ja.
Weil das ist noch mal so was Interessantes, Insiderwissen. Weil das fand ich ganz lustig, zu der Zeit, als sie den letzten Insider-Podcast jetzt im Finale aufgenommen haben, haben sie noch nicht gewusst, ob es überhaupt eine dritte Staffel gibt.
Okay,
Was für mich auch so ein bisschen die Entwicklung in dem Ende der Episode erklärt, von wegen, man könnte das auch so, zur allerhöchsten Not könnte man es auch so stehen lassen. Von wegen, Chuck hat das jetzt entdeckt und irgendwann wird das dazu kommen, dass Jimmy halt nicht mehr als er selbst praktizieren kann und dann zieht er halt sein Alter Ego Saul Goodman aus dem Hut und entwickelt das. Und jetzt können sie es halt wirklich zeigen in der nächsten Staffel. Und sonst hätten wir es halt irgendwie ein bisschen so lassen müssen.
So ein, wir gehen davon aus, dass es weitergeht, aber wissen es noch nicht sicher Ende.
Ja.
Habt ihr schon diskutiert, wer dieses Don't Mike an die Scheibe geklebt hat?
Das war Nacho.
Ja, seid ihr euch da sicher?
Also ich gehe davon aus, dass es Nacho war, der ihn ja entdeckt hat, weil er sich ja auch, schon gesagt hatte, so 1:1 vor, wirklich auch in diesem Winkel vor Hector gestellt hat, sodass Mike wirklich gar keine Chance hatte, irgendwie sicher auf ihn schießen zu können.
Aber wie soll es gehen? Nacho da nicht mehr oder weniger die ganze Zeit davor? Ich glaube, er schickt da jemanden hin, oder, das zu machen.
Genau, weil er hat,
wir wissen ja nicht, also wir haben, es gab ja noch die Szene, dass Mike zurückläuft und dann irgendwie das, ja, entweder aus reiner Vorsicht irgendwie da so guckt oder irgendwie im Gespür hat, irgendwas ist gerade komisch.
Und dann hört er das Auto.
An seinem Auto. Ach genau, ja, stimmt, ja, das war so ein schöner Wink, die Hupe, wir sehen ihn irgendwie und er guckt irgendwie komisch und scheint irgendwie was zu hören oder so oder was zu sehen. Wir sind merken wir, dass sein Auto hupt, ne?
Du interpretierst das falsch. Wir hören ja erstmal, dass wir nichts hören, nämlich dass die Grillen aufhören zu zirpen.
Ja, genau.
Und dadurch
okay, das habe ich nicht gehört.
Das hast du nicht gehört.
Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hab bloß gesehen,
dass er... Das habe ich aber auch nicht gehört. Also ich habe dann gehört, dass man schon Hupen im Hintergrund hört und dann guckt halt Mike erst nach unten, ob das irgendwo von unten von den Autos kommt, sieht, dass da niemand hupt und dann geht er zurück.
Also erst war es so, dass aufhören die Grillen zu zirpen und dann wird er misstrauisch und dann hört er das Hupen.
Ich hab's hört man vielleicht eher über Kopfhörer, ich weiß es nicht.
Nee, ich hab's auch nicht über Kopfhörer gehört. Auf jeden Fall konnte es, also ich nehme auch schon an, dass das irgendwie auf Nachos Veranlassung passiert ist, aber es konnte nicht Nacho selber sein, sonst hätte er sich ja zum Auto hin teleportieren müssen, aus dem Haus heraus.
Genau. Ja, aber wir wissen ja, die kennen ja die jeweiligen Zeitabstände nicht so genau.
Ja, aber Mike hatte doch die ganze Zeit das Haus im Blick. Er hätte ja gesehen, wenn Nacho da irgendwie weggegangen wäre.
Ja, wir waren ja die ganze Zeit bei Mike.
Wer war es denn?
Ja, irgendjemand anderes halt, auf jeden Fall nicht Nacho selber.
Vielleicht einer von den Cousins oder so oder irgendjemand anderes von den Handlangern, die da halt rumlaufen.
Die waren ja auch alle da. Also
vielleicht hatte Nacho nicht irgendwie noch einen Handlanger in Breaking Bad?
Nee, Nacho taucht nicht auf in Breaking Bad.
Der doch gar nicht auf in.
Oder?
Bitte?
Doch. Oder? In der ersten Folge gleich.
Crazy Eight, glaube ich. Warte mal.
Das ist Crazy Nacho Eight.
Taucht doch nicht in Breaking Bad auf, oder?
Nee.
Der ist doch komplett neu.
Ja. Bist du dir da sicher?
Ich schaue gerade mal nach bei IMDb, aber.
Ich habe gerade Crazy Eight die ersten drei Staffeln schon geschaut.
Okay. Naja, auf jeden Fall, ich wette, dass das irgendwie ein Charakter auch sein wird, den wir dann in der nächsten Staffel kennenlernen werden. Wo wir dann in so einer Art quasi, das machen die ja gerne bei Better Call Saul, dass dann dieser Shot nochmal aus der anderen Perspektive gezeigt wird und dann sehen wir halt, wie irgendjemand diesen Ast da reinklemmt. Das wird irgendwann noch in der dritten Staffel aufgelöst. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass es nicht Nacho selber war.
Also ich denke, dass es ein Mitarbeiter von Gus war, weil Nacho, glaube ich, hat viel zu viel Angst, dass irgendjemand rauskriegt, dass er Mike kennt und dass diese ganze Geschichte auffliegt. Ich glaube nicht, dass er irgendeinem erzählt hat, warum da die Kohle verschwunden ist.
Ja, genau.
Weil, glaube ich nicht. Was anderes kommt nämlich noch dazu ist, in der letzten Folge habt ihr diese Szene mitgekriegt, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht vorhin schon mal diskutiert habt, dass Hector hat sich ja total aufgeregt, dass die Kohle weg war in diesem Eiscafé. Und er hat dann eine Tablette gekriegt hier von dem Top-Ten-Schnittmann und ein Glas Wasser und danach hat er so einen Hustenanfall gekriegt. Habt ihr die Szene mitgekriegt? Ich habe mir die gestern nämlich nochmal extra angeguckt, weil ich die letzte Folge, die du mit Sting gemacht hast, da hattet ihr nicht darüber gesprochen und ich fand, das war so eine Szene, die, glaube ich, zeigen sollte, dass Hector krank ist, weil wir haben ja schon ein paar Mal darüber diskutiert, wie Hector irgendwie in den Rollstuhl kommt.
Ja.
Und ich glaube, auch Krebs.
Naja, wir hatten ja vermutet vorhin oder hatten das diskutiert, dass wir bei alle drei in der Szene vermutet haben, dass irgendwie dieser Sniper-Schuss von Mike schief geht und dadurch Hector im Rollstuhl landet.
Oder vielleicht auch, eine steile These aufzumachen, Mike ihn nicht erschießen will, sondern einfach nur, abschießen will, also nicht im Sinne des Tötens, sondern im Sinne des Verletzens, also irgendwie in der Hoffnung, da irgendwie größere bleibende Schäden, Nachteile für ihn.
Aber auf der anderen Seite ist das jetzt halt die Frage, wie weit er wirklich schon Mike von Breaking Bad ist. Wenn er da nämlich schon ziemlich weit den Weg runtergegangen ist, dann ist ja sein Credo auch so ein bisschen, keine halben Sachen. Also, dann hätte er ihn schon erschossen.
Das ist ja schon, macht er schon die ganze Zeit so. Er ist halt nur so auf so, Sparflamme so klingt.
Ja, aber das ist für mich schon ein Unterschied zwischen auf Sparflamme und bei der einen Sache auch mit Tuco ihn halt nicht zu erschießen und auf der anderen Seite zu sagen, keine halben Sachen. Das sind dann aber schon noch halbe Sachen,
also die er da hier so anbietet. Ich sehe jetzt die Unterschiede zwischen dem Better Call Saul Mike und dem Breaking Bad Mike nicht so groß, wie sie jetzt vielleicht scheinen oder wie sie jetzt zum Beispiel zu Jimmy sind, sondern dass Mike einfach nur so agiert, wie er halt ist und in Breaking Bad aktiver ist, weil es halt nötig ist und weil ist halt so.
Aber vielleicht arbeitet Mike ja auch schon für Gus.
Nee.
In Breaking Bad arbeitet er ja auch sowohl für Saul Goodman und für Gus und keiner von beiden dass er für den anderen arbeitet.
Nee, das glaube ich
umgekehrt.
Nicht.
Gus weiß ja, dass er für den Anwalt arbeitet.
Ja, nee, das glaube ich nicht. Das
Aber es kann natürlich schon sein, es kann natürlich schon sein, dass sie dann in der nächsten Staffel anfangen, Gus einzuführen.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, das kann sein.
Hängt natürlich davon auch ab, ob der Schauspieler Zeit hat.
Ja.
jetzt nochmal zu deiner Interpretation, mal, Andi, dass das von Gast jemand ist, das könnte tatsächlich sein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass Gast irgendwie mitgekriegt hat oder ist jemand, der rettet bei Salamanca da die Cages, also was mir ja in die Hände spielen würde, und der scheint ziemlich gut zu sein und den will ich jetzt in mein Boot holen.
Ja. Und ja, so habe ich gedacht, dass das so sein könnte. Weil er vielleicht schon mehr weiß, dass vielleicht Hector demnächst sterben wird, weil er irgendwie eine Krankheit hat.
Könnte sogar sein, dass Gast sich ein bisschen in Mikes Background-Story rein recherchiert hat und weiß, dass er mal Bulle war oder so.
Ja, das könnte sein. Weil Gas ist ja extrem vorsichtig und ich sag mal, das Imperium, was er dann hinterher da aufgebaut hat, das hat er wahrscheinlich auch irgendwie klein angefangen. Und ja, mal gucken, was da passiert. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, jetzt die Einschaltquoten waren jetzt bei der letzten Folge nochmal richtig gut. Ne? Da haben 2,26 Millionen haben die letzte Folge gesehen. Das ist, glaube ich, ja, neben der ersten, zweiten und vierten Folge die höchste Einschaltquote. Das hört sich doch Hallo? Gut an.
Ja? Ja, ich habe jetzt kaum was gehört.
Also ich habe mich selber gehört auf meinem Kopfhörer.
Das ist gut. Das reicht ja auch.
Ich hatte gesagt, die Einschaltquoten waren gut.
Die Einschaltquoten sind ja auch so ein bisschen misleading, weil ich glaube, da zählt ja wirklich nur Leute zu, die das im Fernsehen schauen. Und nicht mal die Leute, die das weltweit über Netflix schauen oder bei Amazon in den USA oder sonst wo on demand. Aber ich denke schon, dass da AMC merkt, dass diese Serie unheimlich gut läuft und dass die am Teufel tun werden, diese irgendwie vorzeitig abzusetzen.
Ja.
Ja, das sind die USA-Zahlen.
Was nochmal? Achso, ja, nee, das wissen wir. Ich habe gerade noch einen Wikipedia-Artikel auf. Gerade nochmal bloß den Zeitfaktor hier erwähnt, Fernseh, bla, 6 Jahre bevor er Walter White kennenlernt. Noch ganz kurz, also vielleicht hat den Zettel irgendjemand ja von Gas rangeklebt oder irgendwie von Gas und dann kommt halt, ich schreibe jetzt mal so quasi so ein bisschen Drehbuch, so Kontakt kommt irgendwie zustande in der dritten Staffel und er versucht ihm zu verklickern, so, ja, passen Sie auf, ich mag den Mann auch nicht, aber das müssen wir irgendwie anders lösen. Und ja, dann werden wir halt sehen, wie Hector in den Rollstuhl gekommen ist. Und so, also ich, da kommt garantiert noch eine vierte Staffel und wenn nicht so, noch eine fünfte.
Ja, ich würde sagen, wenn sie es wie bei Breaking Bad machen, da haben sie ja auch auf eigenen Wunsch hin die Staffel mit der fünften Staffel beendet. Und ich denke mal, dass sie hier versuchen, auch so einen 5-Staffel-Arc hinzubekommen.
Ja.
Das könnte gut sein, ja. Das könnte sogar mit der Argumentation kommen in Richtung von Mike, dass er, ja, weil er sich gerade immer reinliest, was so die Leute sind, mit denen er zusammenarbeitet, dass er weiß, wie es um Mike steht und um seine Schwiegertochter und dass er da jetzt hier ja einen ganz schönen Berg an Schulden wahrscheinlich abzubezahlen hat wegen dem Haus und ihm dann eine Festanstellung mit ordentlicher Bezahlung bieten kann.
Ja, jetzt, wenn wir jetzt in der Staffel gar nicht mehr gesehen haben, ist dieser Pillentyp.
Ja. Der ist raus, oder?
Der wurde ja irgendwie von der Polizei investigiert. Und jetzt, was ist eigentlich dessen Status?
Der ist raus.
Wie raus?
Ja, Jimmy hatte sich doch was ausgedacht. Auf das Drängen von Nacho hin, von wegen Spurenfälschen und dann da diese Geschichte mit dem, dass der da auf Torten reitet und so erfunden und noch dieses Video gedreht.
Ah, genau, der Squad-Koppler.
Ja.
Ja, aber meine Idee ist, dass wir den, dass der jetzt vielleicht irgendwie bei Gus eingestiegen ist und dass durch diese Brücke in der nächsten Staffel die, der Kontakt zu Gus hergestellt wird.
Hm.
Also das ist ein Typ, den ich mir gut in Gus Truppe vorstellen könnte.
Ja.
Also ein bisschen Corporated und Accountant und solche Sachen. Und dass wir den, dass wir über diese Verbindung nächste Staffel dann zu Gus kommen werden.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Bin dafür, dass wir den Sting noch zu Wort kommen lassen. Er hat einen etwas kürzeren Kommentar und der Florian hat etwas länger gesprochen. Aber jetzt erstmal zum Sting.
Moin Moin und herzlich willkommen. Hier ist der Sting von Sting Talks und meine Meinung zur zweiten Staffel Better Call Saul und zur letzten Folge sehen aus wie folgt. Die letzte Folge war durchaus grandios. Ein bitter fieses Cliffhanger-Ding und die Staffel als solches, ja, wunderbar, würde ich sagen. Es kommt allmählich Fahrt auf und man merkt so langsam den Wandel von James McGill zu Better Call Saul und das ist auch gut so. Ich freue mich auf eine dritte Staffel, auf die wir jetzt wieder ein Jahr warten müssen und das ist doch durchaus nervig, würde ich sagen. Ich kann es nicht leiden, dass man immer nur 10 Wochen mit frischen Folgen versorgt wird und dann wieder ein ganzes Jahr lang warten muss. Ich meine, 10 Wochen, das sind 2,5 Monate und das ist nicht viel. Na, wenn ich bedenke, dass andere Serien durchaus mehr Folgen-Content pro Staffel haben, wäre das eine Option, die sich die Macher mal überdenken sollten. Aber hey, was soll's. Zu langsam kommt das Breaking Bad Feeling auf und das ist doch das, was wir alle wollen. Das ist auch das, was ich schätze. Diejenigen, also 6,8 Millionen waren es, glaube ich, die erste Folge gesehen haben. Ja, da muss man dran arbeiten, denn danach stürzt es doch bedenklich ab, was meiner Meinung nach daran liegt, dass eben die meisten von Breaking Bad rübergewechselt sind und haben gesagt, oh, da gucke ich mal rein, haben dann festgestellt, die erste Folge war, naja. Aber wenn Sie mal zurückdenken würden, und ich habe Breaking Bad jetzt 21 Mal durchgesehen, dass ist auch dort langsam Fahrt aufgenommen hat. Und von daher, ja. Zur Form dieses Audiokommentars, den habe ich auf die Schnelle jetzt Sonntag 7.46 Uhr aufgenommen. Muss nämlich gleich los auf Arbeit. Und ja, als Betriebsrat kommst du heutzutage zu nichts mehr. Ja, in diesem Sinne, schaltet auch demnächst mal bei mir wieder ein. Es ist noch eine Folge mit Don Komareska in der Warteschleife und naja, ich hoffe, dass ich die demnächst mal fertigstelle. Bis dahin und bis neulich, euch allen noch viel Spaß bei dieser Sendung.
Das war Sting live aus einer Blechdose.
In ein iPhone gesprochen.
In ein iPhone 1 oder was?
Nee, nee, das war über die Voicemail, die Voice-Funktion von iMessage. Die sich, die okay. Das Ganze dann in der entsprechenden Qualität nur aufnimmt.
Okay.
Deswegen klang das so komisch.
Ja, ich muss da Sting ein bisschen widersprechen, weil, wie schon vorhin sagte, ich glaube einfach, dass die meisten Leute es nicht im Fernsehen schauen, sondern on demand.
Ja, ich habe zu den Quoten, also bis zur 5. Staffel sind die Quoten von Breaking Bad fast das Doppelte. Also, hier erste Folge, gut, okay, waren es 6,8 Millionen bei Better Call Saul und danach so gut 3,4, 3,2 und dann immer so 2,5 bis knapp 3. Die Rebecca-Folge war nur 2 Millionen. Und Breaking Bad, na, so maximal 1,9. Staffelstart immer so ein bisschen so ein Auftakt und dann
ist aber immer so.
Staffel 5 so 2,9. Die Folge, also Start der Mid-Season, ja, da merkt man dann die gerührte Werbetrommel. Ab dann mit Season von Staffel 5 geht das Ganze extrem hoch. Folge 8 noch 2,7 und dann geht's weiter mit 5,9 Millionen, 4,7. Und die letzte sogar 10 Millionen. Das, ja, ist hier irgendwie noch nur die Fernsehquoten aus den USA.
Ja. Ich möchte noch mal kurz was zu bedenken geben zu den Sachen mit den 10 Folgen, dass das ein bisschen kurz ist. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Also ich habe mich über das Breaking Bad und jetzt über die letzten beiden Staffeln doch mit der Länge, ja, nicht bloß abgefunden. Also ich finde die Länge gut, die sie da wählen. Sie brauchen halt irgendwie 10 Folgen, um das zu erzählen, was sie erzählen wollen. Und wenn es irgendwie mehr Folgen gäbe, dann, ja, dann müssten sie da noch irgendwas reindichten, was da vielleicht noch Längen erzeugt oder was nicht wirklich reingehört. Und ja, 10 Folgen scheint schon irgendwie so die perfekte Länge zu sein für eine Staffel.
Breaking Bad waren es die erste 7 Folgen und die 2 bis 4 13 und 5 dann 16. Auch irgendwie so ein ganz komisches Mittelmaß irgendwie. Normal sind ja, ich glaube, so entweder ja so halb irgendwie 12, 15 oder so, oder halt 22, 24 Folgen.
Ja. Obwohl man das ja auch durch die Länge und die 10 Folgen eigentlich auch so ein bisschen gucken kann, wie einen langen 6-stündigen Film am Stück.
Ja, aber kann auch bei House of Cards mit 13 Stunden machen. Ja, also ich meine, so sich ein Jahr Zeit lassen für eine Staffel finde ich schon in Ordnung.
Ja.
Ich find dieses, dass man dann alle halbe Jahre, wie es jetzt irgendwie, oder bei, also Walking Dead ist ja gerade ganz, ganz stark, da ist ja jetzt irgendwie die letzte Staffel Walking Dead zu Ende gegangen und da kam sofort, fing ja dann nächste Woche die neue Staffel von Fear the Walking Dead an. Und diese Dauerbeschallung mit irgendwas von einem Franchise finde ich jetzt auch nicht so richtig. Also ich finde schon okay. Man müsste sich jetzt nicht irgendwie 3 Jahre Zeit lassen wie bei Sherlock, aber so ein Jahr oder mal 2 Jahre sich für eine Staffel Zeit lassen, das ist vollkommen in Ordnung. Ich sehe da nicht das Problem.
Ja, ein Jahr gehört da schon dazu, eine gute Staffel zu planen, also ja, dann zu drehen. Das ist ja auch alles Arbeit. Die Drehbücher schreiben, das dann umsetzen, das Drehen.
Ja. Ja. Jetzt haben wir noch einen Kommentar von Florian. Wie lange ist das denn?
Das ist ein bisschen länger. Was ich hier so lustig finde, dass Breaking Bad ja auch im deutschen Free TV lief. Wisst ihr noch wo?
RTL wahrscheinlich oder so.
Nee, sehr absurder Sender.
Tele 5?
Wo man so denkt so,
Dreisat?
Nein.
Servus
Arte.
TV.
Arte.
Arte.
Ja.
Arte. Stimmt, Arte, da hat das recht.
Genau, beziehungsweise in der Schweiz lief es auch in der Free TV Premiere SF2. Und dann 4 und 5 hatten dann genau Free TV Premiere bei Arte. Also wirklich so ein Sinn, wo ich, okay.
Ja, muss überlegen, Game of Thrones läuft in Deutschland auch bei RTL.
RTL 2. Ja, RTL aber da passt das noch. Also das ist so RTL 2, die sparen sich so das Geld auf für The Walking Dead, Game of Thrones, etc. So ein paar gute Filme und das war's denn. Und den Rest, ja, ne?
Du könntest vielleicht jetzt erstmal einspielen, weil bei mir kann es dann jedem Moment sein, dass ich weg muss und ja, dann könnten wir wenigstens die Abteilung noch beenden davor.
Gibt 10 Minuten.
Oder du hängst das jetzt Outro an.
Ja, genau, könntest du auch machen.
Ja. Schwierig.
Wir wollen doch noch über ein Herz ziehen, auf jeden Fall.
Ja, jetzt spiel einfach mal ab.
Ja, ich spiele einen Abfall. Nee, ans Outro passt das nicht. Das
Käffchen Heinz?
Oh, nee. Ja, später.
Für mich lieber Tee.
Nee, für mich gar nichts.
Hallo, ich bin der Flo. Habe ja schon mal hin und wieder hier vorbeigeschaut im Podcast und möchte natürlich auch kurz was zu der letzten Folge sagen, die da heißt Klick. Und als ich den Titel gesehen habe, dachte ich schon, ja, das ist, es könnte spaßig werden. Und ja, dazu kommen wir gleich. Ich gehe erstmal so grob chronologisch vor, ich mache es relativ schnell, gehe ich durch. Es beginnt ja, dass Jimmy und Chuck im Krankenhaus sind. Die Mutter liegt im Sterben, man weiß nicht genau warum. Ja gut, sie ist alt, ne? Da stirbt man halt irgendwann. Und na ja, die sitzen da wohl schon eine einige Zeit und Jimmy sagt, ja hier, wie sieht's denn aus? Soll ich nicht mal irgendwie, wollen wir nicht irgendwie mal kurz was essen gehen oder was essen holen? Kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen, sowas mal zu sagen, denn ja, ich meine, wenn man da wirklich, weiß ich nicht, Tage, stundenlang unterwegs ist, da sitzt, man muss ja auch mal irgendwie was essen und man kann jetzt ja nicht die ganze Zeit immer da sitzen bleiben, nur für den Fall, dass die Person dann irgendwann vielleicht nicht mehr da ist. Ne? Das ist natürlich tragisch, aber naja, er bietet sich ja dann an und möchte Essen organisieren und geht dann weg. Und währenddessen stirbt dann halt die Mutter und sagt aber ja noch ein paar Worte, die da sind, der Name Jimmy. Ne? Und das Tragische ist halt wirklich so, dass Chuck nachher, als Jimmy dann ankommt und überhaupt gar nicht weiß, was los ist, halt davon absolut gar nichts erzählt. Und auch sonst so, ja, ihn jetzt wirklich nicht gerade sehr schnell versucht einzuweihen, ja, in das, was gerade passiert ist. Er sitzt da so, Jimmy sucht da, schreit da rum, er sitzt da einfach und ja, da muss ich sagen, dass Chuck mal wieder an Sympathien verloren hat, so wie in einigen Folgen in dieser Staffel. Ja, dann gehe ich mal weiter. Ich fand es dann aber als Kontrast so schön, wie dann, was halt nach dem Intro kommt, Jimmy in den Coffeeshop direkt, nicht Coffeeshop, in Copyshop reinrennt und sich dann um den verletzten Chuck kümmert. Und dann zeigt man einfach mal wieder, dass Jimmy, er ist vielleicht nicht der perfekte Mensch, ja, aber er kümmert sich dann wenigstens auch vernünftig um die Leute und kümmert sich auch um die Leute. Also was denen passiert, ist ihm nicht egal, wenn er sie mag. Ja, deswegen finde ich gerade das Verhalten von Chuck und so im Kontrast dazu halt ziemlich scheiße. Und dazu kommen wir später noch. Allgemein noch gesagt, die Werbung, die Jimmy da gedreht hat, wir hatten ja Ausschnitte gesehen jeweils, oder wie er das geplant hat in der letzten Folge schon, also in der Folge davor. Und ich finde es einfach nur genial. Ich liebe die Werbespots, die er macht. Und eigentlich müsste es da noch viel mehr von geben. Ich hoffe, das kommt mal in Zukunft noch mehr zur Geltung. Dann komme ich noch kurz zur Sniper-Sequenz, nenne ich das jetzt mal, mit Mike. Es ist großartig, es ist herrlich, es ist wunderschön gemacht. Es sieht toll aus, es macht Spaß. Einfach diese Unruhe, die man dann hat, ja, wenn er da zielt und Nacho wirklich genau vor Salamanca steht und man kennt das Problem, wenn man irgendwelche Computerspiele spielt und irgendwas erledigen soll und es dann wegen unbeteiligter Person nicht möglich ist. Ich habe wirklich echt Herzrasen dann irgendwann gehabt, weil ich so dachte, scheiße, ne, was wird das hier und das dauert so lange und was macht er jetzt und so. Also ich war voll dabei. Also da muss ich sagen, es hat total funktioniert bei mir. Und dann das mit dem hupenden Auto ist genial. Also ich dachte mich auch, was ist das denn für ein Geräusch und wer macht das denn? Dann habe ich mich gefragt, hä, ist bei denen da jetzt einer gestorben oder hat da bei denen einer die Hupe manipuliert? Und dann sieht man ja, nee, hört ja irgendwie keiner da drüben. Und dann so, hä, warum hört das denn keiner? Und dann ist das sein Auto, ja, und dann dieses Schild und dieser Stock und so. Und da habe ich mich erstmal gefragt, wer ist das denn? Ne? Also ich vermute mal, dass, also das kann ja eigentlich nicht sein, dass das Nacho war, weil der hätte gar nicht so schnell da hinten sein können. Oder der hat im Vorfeld, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich weiß halt nicht, wer es sonst gewesen sein könnte. Absolut nicht. Also das ist für mich Cliffhanger Nummer 1. Ja. Cliffhanger Nummer 2 kommt da am Ende nochmal. Okay, ich versuche es schneller zu machen. Dann habe ich mich halt gefragt, warum Mike überhaupt Salamanca jetzt töten will. Das Motiv war mir nicht ganz klar. Dann habe ich aber nochmal nachgeguckt, jetzt ist mir wieder eingefallen. Natürlich, es gab ja unter anderem auch diese Szene, wo er und seine Enkelin da bedroht wurden von den zwei Profikiller-Brüdern. Und das war schon nicht so geil. Hatte ich aber jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Und ja, ne, wie gesagt, wenn irgendwie der Kleinen irgendwas passieren sollte, da ist Mike ja ganz empfindlich. Das kennen wir auch schon so ein bisschen aus Breaking Bad, dass er da sehr beschützend ist. Und das kann man auch total nachvollziehen natürlich. Deswegen, da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, kommen wir jetzt zum Ende der Folge. Jimmy schaut ja wieder bei Chuck vorbei und der hat ja dann seine ganze Wohnung da isoliert und verhält sich, als wäre er jetzt komplett wahnsinnig geworden oder paranoid. Er sieht halt die Schuld seines Gedächtnisverlusts oder seiner Unkonzentriertheit bei der Elektrizität. Aber das wird dann auch richtig unangenehm, ne, für den Zuschauer, aber auch für Jimmy, weil er hat ja die Lüge da erzählt und jetzt sieht es ja so aus, als würde Chuck wirklich darunter leiden, dass er gelogen hat mal wieder. Und dann denkt man sich so, oh, bitte sag's ihm doch einfach. Und dann sagt er es ihm auch, ja, gibt wirklich zu, ey, ich habe das gemacht und so. Und ja, das fand ich echt einen netten Move dann von ihm, ja. Fand ich auch klug, das zu tun in dem Moment, aber ja, wenn man jetzt weiterguckt, dann merkt man, es war vielleicht doch nicht so klug. Wir sehen dann, wie Chuck da ein Tonbandgerät anscheinend hat laufen lassen und wir haben ihn vorher gesehen, wie er irgendwie in der Garage nach elektrischen Sachen sucht, wo ich mir so denke, ja, was hat er jetzt vor? Und das muss ich wirklich sagen, also wer Chuck bis zu einem gewissen Punkt noch gemocht hat, es tut mir leid, aber es ist nicht mehr möglich. Also einfach immer diese kontinuierlichen Schläge, ja, ins Gesicht einfach, die man von ihm kriegt oder die Jimmy einfach kriegt, ist einfach, nee, es geht einfach gar nicht. Ich kann den Mann wirklich nicht mehr leiden. Natürlich kann man argumentieren, Jimmy hat natürlich auch relativ scheiße gebaut, so, aber er hat es halt immer gut gemeint und ja, das hat er öfter gut gemeint und war dann trotzdem scheiße. Aber trotzdem da wirklich so kalt und berechnend zu handeln, finde ich schon extrem hart. Okay, ich hoffe, ich bin noch in der Zeit. Dann mache ich jetzt ganz kurz ein Fazit zur zweiten Staffel allgemein. Ich wiederhole mich eigentlich, glaube ich, in dem, was ich im Mid-Season-Finale gesagt habe oder in Erfolge dazu. Also Kim Wexler ist mir wesentlich sympathischer und finde ich viel interessanter als vorher. Also vorher konnte ich mit ihr absolut nichts anfangen. Jetzt hat sie wirklich einige sehr tolle eigene Szenen gehabt. Und ja, das war sehr wichtig, fand ich. Dann wieder tolle Momente mit Mike. Mike ist ja sowieso mein absoluter Liebling. Finde ich immer wieder schön, wenn er wieder was reißen kann. Allgemein nochmal zusammengefasst, die zweite Staffel, wir haben auch viele alte Bekannte und Orte wieder gesehen und es wurden aber auch einige Fässer wieder aufgemacht, ich sag mal, ne, Cliffhanger und einige Möglichkeiten, die da noch offen sind und ich bin gespannt, wohin das endet, also ich bin mir sicher, das wird jetzt nicht so eskalativ wie in Breaking Bad sein, ja, wo das wirklich alles so dramatische, schwerwiegende Konsequenzen haben wird. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das so in der Richtung da passiert. Aber naja, dadurch, dass Mike auf jeden Fall den Salamanca erschießen wollte, würde ich schon sagen, dass es sich dahingehend doch in die Richtung bewegt. Ich würde aber vermuten, weil der Salamanca ja, der lebt ja in Breaking Bad, dass Mike auf jeden Fall dafür verantwortlich ist, dass es dem Salamanca nicht ganz so gut geht, wie man ja weiß. Ich bin gespannt. Mal sehen. Das war mein Fazit soweit. Ja. Tschüss.
Ja.
Hat es ja hingekriegt, das ganz kurz zu halten.
Ja, ich habe mir so gesagt, so 5, maximal 10 Minuten. Ja.
Das maximal hat er ausgereizt.
Ja, genau. Das ist eigentlich sonst eher mein Job. Ja, die Diskussion um Chuck hatten wir ja vorhin schon, dass man das vielleicht gar nicht so schlimm sehen sollte und sich so ein bisschen in Chuck vielleicht auch mal reinversetzen sollte. Und ja. Noch irgendwelche Kommentare dazu, oder?
Nö, ich bin durch.
Ja.
Ja. Ja, das Chuck-Ding haben wir genug ausdiskutiert. Und ja. Habt ihr denn vor, nochmal Breaking Bad zu gucken? Weil ich hab's bei mir nochmal auf die Liste jetzt gesetzt, auf die Rewatch-Liste.
Ja, ja, ich würde vielleicht jetzt auch immer mal die Tage gucken.
Ja, ich bin schon bei Staffel 3.
Okay.
Also nochmal gucken. Hab's schon einmal gesehen.
Also ich hab's jetzt schon so 2,5 Mal gesehen. Hatte irgendwann mal angefangen und dann aufgehört und dann habe ich irgendwann wieder weitergeguckt und quasi die Staffel nochmal angefangen. Und habe dann aber auf jeden Fall festgestellt, nee, Skylar White nervt auch beim erneuten Schauen. Das wird nicht besser.
Ja, also mir ist es beim ersten Schauen, bin ich in der Hälfte der ersten Staffel hängen geblieben. Das ging mir irgendwie dann nicht mehr so voran, wie ich mir es gewünscht habe, nachdem der Pilot ja ziemlich krass abgeliefert hatte.
Beim ersten Mal habe ich so komplett durchgeguckt.
Beim ersten Mal habe ich es nicht geschafft. Ich habe dann noch einen zweiten Anlauf gebraucht, um dann durchzukommen. Also durch die erste Staffel. Die zweite Staffel fängt ja dann ziemlich gut an direkt.
Ja, ne, also ich hatte es halt geguckt und war quasi schon gehypt und so, okay, irgendwie krass erfolgreiche Serie und bla und war quasi schon vom Hype so ein bisschen infiziert und mochte aber auch oder mag immer noch den Bryan Cranston als Schauspieler.
Ja. Ich habe für solche Shenanigans keine Zeit. Es geht Game of Thrones weiter und Veep und
ich schaue eigentlich gerade
so einen Luxus kann ich mir nicht mehr leisten.
Ich schaue eigentlich gerade Star Trek TOS.
Ich gucke gerade The Returned, Fargo.
Okay.
Und was war denn das? Ach ja, hier Person of Interest.
Okay, also Returned hatte ich glaube ich auch angefangen. Das war das, wo diese Kinder wiederkommen, ne?
Ja, alle wohl.
Und ne, das war mir irgendwie so, war mir irgendwie zu träge oder so, ich weiß gar nicht mehr. Das war irgendwie so,
Ich Zombie. Bin ja gerade immer noch in Scrubs drin, seitdem ich gesehen habe, dass das auf Watch Ever gibt.
Ah ja, ja, das ist schön, ja. Alle Staffeln Scrubs auf Watch Ever. Beziehungsweise eigentlich kann man aufhören nach der 8. Staffel.
Ich habe jetzt gerade Winona Earp lieb gewonnen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch Lost Girl geschaut?
Nee.
Na okay, dann ist auch egal. Ist jedenfalls von der gleichen Person, die auch Lost Girl gemacht hat. Ist jetzt gerade neu angelaufen.
Die Folgen sind gerade. Godzilla-Film gibt's jetzt auf Netflix.
Ja. Welchen?
Den letzten.
Den von. Okay. Den also nicht den von Emmerich.
Nee.
Netflix Germany oder Netflix USA?
Netflix Germany.
Ja.
Ach, was jetzt auch gerade auf Netflix ist, das kann ich auch allen Hörern, die jetzt das hier hören, ans Herz legen. The Nation.
Ah, so The Nation, ja.
Ist sozusagen Liste. Die trashige Variante von Walking Dead.
Okay.
Aber durchaus sehr unterhaltsam. Und ja, kann ich nur empfehlen.
Ja, toll, jetzt ich krieg's gerade nicht auf die Reihe, so sehr viel Tiefes zu gucken. Also
nee, The Nation ist alles außer tief.
Okay.
Ja, wenn ich mal was gucke, bin ich aktuell halt bei Scrubs auf Watch Ever oder bei Netflix auf hier Rick and Morty gucken.
Ja, Rick and Morty ist auch noch. Hast du es angefangen?
Ja.
Sehr gut, oder?
Ja, ich hatte ja schon 3 Folgen gesehen und gucke jetzt weiter.
Ja.
Also, ich wollte mich verabschieden jetzt mal.
Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch die Kiste zu. Ich mache auch nicht mehr viel länger mit.
Genau. Ich habe jetzt auch nichts mehr. Also,
ich kriege hier kaum was mit. Ich habe gerade schon an Telekom Hilft geschickt. Ich habe hier gerade so einen Speedtest zwischendurch gemacht. Das ist unglaublich wieder heute, was hier mit dem Internet. Ich habe 0,62 Mbit down und 1,79 up.
Okay.
Telekom Hilft. Wahrscheinlich schreiben sie mir wieder, ja, sie müssen den Router neu booten oder was weiß ich. Wie macht man denn das? Ja, ziehen sie einen Stecker raus.
Ja.
Also das war heute sehr ärgerlich.
Ja. Also ja, ich bedanke mich, dass ich da sein darf. Ja. Bei dieser letzten Folge.
Bitte danke.
Ich höre, es kommt auch schon Musik.
Mhm.
Ja, danke, dass du uns tschüss. Als Kulturpessimisten öfter mal da hattest.
Ja. Beruht ja auf Gegenseitigkeit, sozusagen.
Mhm.
Ja, du bist ja schon fast Stammgast bei uns.
Genau. Das wäre jetzt quasi das neue Outro. Ja, ich bedanke mich auch für eure Anwesenheit und sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Und jetzt habe ich noch quasi zwei Outros, wenn man so will, zurecht gebastelt. Einmal noch musikalisch und dann noch was anderes. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Weiter, mindestens 3-4 Minuten, bis sie wieder abgekühlt sind. Ciao!
Hört es einfach auf! Es hört einfach auf! Und es sagt einem doch nicht mal Bescheid!
Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.
Gute Nacht da draußen. Was immer du sein magst.
Ihnen, meine Damen und Herren, wünschen wir noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der Letzte macht jetzt das Licht aus.
Also, ihr wisst schon Bescheid. Abschalten.
Ihr seid noch da? Es ist vorbei. Ab nach Hause. Na geht.